Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zu einer Sendung ganz im Zeichen der Literatur, der Preisgekrönten, der Wirkmächtigen und der Unterdrückten, begrüßt sie Marja Elmenreich.
Weiterschreiben, weiterkämpfen, nicht müde werden, nicht aufgeben und uns vergewissern, wer wir sind. Auch das vermag Literatur und das wünsche ich mir so sehr, dass wir auf dieser Buchmesse natürlich auch über Bücher streiten, über das, was drinsteht, über Worte, aber dass wir für die Demokratie weitermachen.
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung war gestern Abend nicht der Einzige, der im Gewandhaus bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse das offene Wort forderte und sich stark machte für den Rechtsstaat. Wir berichten gleich von den hochpolitischen Feierlichkeiten zum Auftakt und wir sprechen über den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal. Während nämlich in den Leipziger Messehallen die freie Rede beschworen wird, hat am Morgen ein Gericht in Algerien Sansal zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Aber zunächst wollen wir mehr wissen über die drei Bücher, die gerade eben mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurden. Die Bücher und diejenigen, die sie geschrieben haben.
Der Preis geht an ein Buch, was im Aufbau Verlag erschienen ist und den Titel Feuerdörfer trägt. Thomas Weiler hat in der Kategorie Übersetzung für das Jahr 2025 erhält den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung. Herzlichen Glückwunsch!
Der diesjährige Preis im Bereich Sachbuch geht an eine Frau. Irina Rastogojewa, Pop-up-Propaganda. Herzlichen Glückwunsch!
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2025 in der Kategorie Belletristik geht an Christine Bilkau. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, drei aus ursprünglich 506 Einreichungen, das sind sie also, die drei, die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse sich jetzt schmücken dürfen mit diesem Etikett. Für uns hat die Preisverleihung der Literaturkritiker Jörg Plath verfolgt. Fangen wir mit dem Roman an. Christine Bilkau, also in der Kategorie Belletristik, Halbinsel heißt ihr Buch. Ein Roman darüber, wie sich Elternliebe verändert, so hieß es gerade in der Laudatio. Jörg Plath, was ist das für ein Mutter-Tochter-Gespann, von dem Christine Bilkau da erzählt?
Das ist ein Kammerspiel unter weitem Himmel, also Enge und Weite zugleich an der Nordsee, eben einer Halbinsel. Und die Tochter ist erwachsen, ist 25 Jahre alt, kehrt zur Mutter zurück, aber sie will nicht etwa wieder ins Hotel Mama, sondern sie ist in einer großen Krise, einer Erschütterung. Sie ist eine Umweltschützerin, sie war glücklich, in einer Agentur arbeiten zu können, die sich um die CO2-Zertifikate kümmert, also die marktwirtschaftliche Umsetzung von Klimaschutzprojekten, und hat dort Zweifel bekommen, gravierende am Greenwashing. Und die Mutter spricht vorsichtig mit ihr, will sie wieder aufrichten. Oft spricht die Mutter aber auch nur mit sich selbst. Das ist so ein Nachdenken darüber, wie kommt man zueinander, was kann man jetzt tun in dieser Krise, wie kommt man da wieder raus, sagt die Mutter, während die Tochter sehr deutlich hören will, aufrichtige Töne und nach einem neuen Weg sucht. Und eingewoben sind darin aktuelle Themen, also innerhalb dieser persönlichen Sinnsuche dann eine Sturmflutkatastrophe vor 600 Jahren, eine wissenschaftlich begründete Opposition gegen Interessen einer Badestadt, die Liebe. Das ist sehr behutsam gemacht, eigentlich so was wie ein Achtsamkeitsroman.
Das klingt jetzt nicht gerade nach der ganz großen Weiterentwicklung, der ganz großen Dynamik. Wie steht's darum? Tut sich da was zwischen diesen beiden, Mutter und Tochter?
Ja, doch, das entwickelt sich. Auch der Roman öffnet sich. Er öffnet sich zunehmend in Richtung politische Welt. Das ist ja sehr abgeschieden dort auf der Halbinsel. Am Ende geht es um die letzte Generation, um Gewalt gegen die. Und es geht, das hat auch Christine Bilkau noch mal ganz deutlich in der Dankesrede gesagt, es geht darum, was tun wir Älteren, deren Gewissheiten im Augenblick reihenweise zusammenklappen, eigentlich für die Jüngeren, denn das sind die Leute, denen wir die Welt hinterlassen. Wir müssen uns kümmern um diese Welt und um eine Sprache der Menschlichkeit.
Also ein Roman, ja, der Stunde, kann man so sagen?
Ja, in dieser sehr persönlichen Herangehensweise, glaube ich, ein Roman, den viele mit Gewinn lesen werden, weil die Situationen kehren ja dauernd wieder. Wie gehen wir um mit anderen Menschen in Krisensituationen?
Ja, kommen wir zur Übersetzung. Es ist eine Erstübersetzung aus dem Belarussischen ausgezeichnet worden. Feuerdörfer heißt das Buch, ist schon vor 50 Jahren erschienen und jetzt hat Thomas Weiler die Stimmen von Menschen ins Deutsche übersetzt, die Verbrechen der Wehrmacht in Belarus überlebt haben. Kann man das vielleicht als erschütternde Oral History bezeichnen?
Ja, das ist kaum auszuhalten. Das war für den Übersetzer auch kaum auszuhalten und es ist auch bei der Lektüre kaum auszuhalten. Also im Allgemeinen weiß man vielleicht so ein bisschen was davon. Die Strategie hieß ja damals verbrannte Erde. Das hat die Wehrmacht und die Waffen-SS natürlich im Osten betrieben, nicht im Westen. Und natürlich wurde nicht nur die Erde verbrannt, sondern auch Menschen, und zwar planmäßig. 2 Millionen Menschen sind gestorben und umgebracht worden in Belarus. 200 Städte, 900 Dörfer sind verbrannt worden und die Bewohner weisten meist mit, denn man hat sie vorher in die Kirche oder in eine Scheune gesperrt und die dann angezündet. Und die Überlebenden, die gibt es, wenn es auch wenige sind, und sie schildern das, was sie damals haben mit ansehen müssen, wie ihre Verwandten, Freunde, Bekannten, Nachbarn umgebracht wurden, wie sie entkamen. Trotzdem, wer vielleicht den Film 84 gesehen hat von Elem Klimov, Geh und Sie, der hat einen Film gesehen, der auf diesen Berichten von damals fußt.
Das sind ja Menschen gewesen, die Dialekt gesprochen haben. Wie hat Thomas Weiler das ins Deutsche übersetzt?
Er hat sich weitestgehend daran gehalten. Also es gibt viele Sätze, die ich nicht verstanden habe. Die sind wahrscheinlich auch so unverständlich gewesen im Original, sonst wären sie nicht von ihm unverständlich übersetzt worden. Es gibt Zögern darin, es gibt Brüche, es gibt dauerndes Abbrechen vor allen Dingen, weil diese Menschen ja über ein Grauen und ein Entsetzen reden, das sie traumatisiert hat. Oft haben sie offenbar zum ersten Mal auch davon gesprochen, denn sie wurden vorher nicht gefragt. Und dann ist es so, dass diese Menschen natürlich in der Regel Bauern sind oder einfache Leute. Und da mischt sich sowieso einiges. Also die sprechen Belarussisch mit Einsprengseln vom Polnischen, vom Ruthenischen, also Ukrainischen und vom Russischen.
Jetzt kommen wir zum dritten Buch. Ein gefährliches Buch, hieß es gerade bei der Preisverleihung. Das wurde in der Kategorie Sachbuch-Essayistik ausgezeichnet. Die Autorin heißt Irina Rastorgujeva. Ihr Buch Pop-up-Propaganda, Epikrise der russischen Selbstvergiftung. Warum, Jörg, ein gefährliches Buch?
Ja, weil die Autorin hat es selbst gesagt. Und das ist sehr eindrücklich, muss man sagen. Weil der Leser sich von diesem Buch so vergiftet fühlen soll wie die Russen von Propaganda. Die Autorin hat jahrelang sehr viele Medien aufmerksam gelesen und Zitate gemacht. Und hat dann dieses Buch aus diesen wenig bekannten Zitaten und auch Verfahren der russischen Propaganda geschrieben. Das ist so ein Eintauchen in den Gifttopf, muss man sagen. Das ist ein Puzzle aus Verschwörungstheorien, aus Verleumdungen, aus Diffamierungen, aus Fake News, aus Machismus, aus Sexismus. Da wird alles durch den, Kakao gezogen wäre jetzt zu wenig, durch den Gifttopf gezogen wirklich. Alles ist auch sehr wandelbar. Also die USA waren ja gestern noch Feind, heute sind sie Freund. Der Putinismus, heißt es im Buch, verwandelt, was ihm gefällt. Und er verwandelt eben Realität in Literatur. Manchmal ist es absurd wie bei Kafka und auch so gefährlich und so ausweglos wie bei Kafka. Das ist einfach eine Vergiftung, die da einem droht. Und man muss die Autorin bewundern, dass sie überhaupt noch das Ganze hat aufschreiben können.
Dass sie das alles hat aufschreiben können und alle drei Bücher, wenn man es sich anschaut, wirklich eigentlich sehr aktuelle Themen. Die Jury hat sich wirklich für Bücher entschieden, die mit unserer Gegenwart viel zu tun haben.
Ja, es gibt offenbar einen sehr starken politischen Impetus. Es geht ja um Krieg und Krisen und im Persönlichen dann eben auch, wie gehen wir damit um, mit diesem, was uns zusetzt? Wie leisten wir eventuell Widerstand? Das übrigens ist bei Rastorgujeva übrigens auch enthalten. Es gibt in der Mitte einen Ratgeber fürs Überleben. Da gibt es Tipps in Form eines Comics, wie man sich schützen kann und auch andere schützen kann und auch eine Utopie, wie ein anderes Russland aussehen könnte.
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2025. Jörg Plath, vielen Dank für dieses Gespräch über die Preisträgerinnen und Preisträger. Während die wahrscheinlich gerade noch damit beschäftigt sind, die Nachricht zu verarbeiten und Gratulationen in Empfang zu nehmen, hatte der belarussische Schriftsteller Alcherd Bacharewitsch bereits gut 3 Monate Zeit gehabt, sich an den Gedanken zu gewöhnen, bei der Leipziger Buchmesse geehrt zu werden. So gestern Abend dann geschehen, bei der feierlichen Eröffnung im Leipziger Gewandhaus. Der mit 20.000 Euro dotierte Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung wurde Bacharewitsch überreicht. Diese Verleihung hat Tradition, so wie der Auftritt des Leipziger Gewandhausorchesters und wie eine ganze Reihe von Reden, die je nach Weltlage mal mehr, mal weniger politisch ausfallen. In diesem Jahr, welche Überraschung, ging es hochpolitisch zu. Simone Thielmann berichtet.
Musik des Komponisten Edvard Grieg. Ein Gruß an das diesjährige Gastland Norwegen und ein wenig Leichtigkeit zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Gar nicht so einfach angesichts all der schweren Themen.
In Norwegen ist der Frühling die Jahreszeit, in der das Licht zurückkehrt. Aber in unseren heutigen Zeiten fühlt sich der Frühling eher wie eine Zeit der Dunkelheit auf der Weltbühne an. Vor der freien Welt liegt ein schwerer Weg.
Norwegens Kulturministerin Lybna Jaffri. Ihre deutsche Kollegin, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, trat für sie ungewöhnlich ganz in Schwarz gekleidet ans Pult und reihte die Gefahren aneinander. Demokratie, die zum Spielball rechter Kräfte wird, Putins Russland, das die Kultur in der Ukraine zerstört und dann auch noch Donald Trump.
Im Windschatten von Donald Trump, der mit der Axt gegen die Institutionen und Regeln der altehrwürdigen amerikanischen Demokratie vorgeht, versuchen Autokraten jetzt weltweit ihre Herrschaft zu zementieren.
Einen besonderen Gruß richtete sie an den in der Türkei inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu und seine Mitstreiter.
Wir stehen an eurer Seite, wir vergessen euch nicht, vergessen tötet.
Überhaupt war es ein Abend, der den politisch Verfolgten gewidmet war. In Leipzig anwesend war Alcherd Bacharewitsch, in diesem Jahr Preisträger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung. Der Belarusse nahm den Preis für seinen opulenten Roman Europas Hunde entgegen. Bereits 2017 hatte er darin eine erschreckend düstere Zukunftsvision entworfen, in der Europa in Nationalstaaten zerfallen und ein großrussisches Reich entstanden ist.
Leider ist vieles, was ich im Roman geschrieben habe, wahr geworden oder wird weiterhin wahr. Der vorhergesagte Krieg hat begonnen und dauert an. Das russische Reich, das ich im Roman beschrieben habe, ist eine finstere Herausforderung für Europa, für die Freiheit, für die Kultur.
Bacharewitsch, der als einer der wenigen Autoren auch auf Belarussisch schreibt, betonte, wie wichtig die eigene Sprache im Kampf gegen Imperialismus und autoritäre Mächte ist.
Die belarussische Sprache ist eine überlebende Sprache. Sie hat die lange sowjetische und die Russifizierung Lukaschenkas überlebt. Wer weiß, vielleicht wird sie eines Tages nur als unsere kleine Spur im Sand Europas verlaufen. Aber heute lebt sie.
Seine Bücher sind in Belarus verboten. Sogar der Besitz seiner Romane ist strafbar. Seit 2020 lebt er deshalb zusammen mit seiner Frau in Deutschland im Exil. Bücher, so legte es einem dieser besorgte Abend im Leipziger Gewandhaus immer wieder nahe, empfinden die Diktatoren und Autokraten dieser Welt als Bedrohung. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung erzählte es so.
Wissen Sie, was Donald Trump von Büchern hält? Er hat gesagt, schon der Geruch von Büchern mache ihn müde.
Und so setzten die Rednerinnen und Redner der Eröffnungsfeier ihre ganze Hoffnung in die Feier des Buches, die Leipzig bevorsteht.
Tja, und bis Sonntag dauert. Simone Thielmann berichtete von der Eröffnung der Leipziger Buchmesse gestern Abend im Gewandhaus. Und dort war in der 6. Reihe ein Platz frei. Eine symbolische Reservierung für einen Gast, der in einem algerischen Gefängnis auf seinen Schuldspruch wartete. Der 80-jährige Schriftsteller Boualem Sansal, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2011. Er war im vergangenen November bei seiner Ankunft am Flughafen in Algier festgenommen worden. Der Vorwurf der Behörden, Angriff auf die staatliche Sicherheit und die territoriale Integrität Algeriens. Boualem Sansal hatte in einem Interview mit der französischen Zeitschrift Frontière die Grenzen Algeriens zu Marokko in Frage gestellt. Nach einer Woche hat das Strafgericht in der Nähe von Algier an diesem Donnerstagmorgen sein Urteil verkündet. 5 Jahre Haft ohne Bewährung für Boualem Sansal und eine Geldstrafe von 500.000 algerischen Dinar. Das sind etwa 3.500 Euro. Der Literaturkritiker Dirk Furich hat den Fall von Anfang an verfolgt. Dirk, die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft für Sansal gefordert. Jetzt sind es 5. Dennoch ein hartes Urteil. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, ein sehr hartes Urteil für jemanden, der vom Recht auf Meinungsäußerung gebraucht hat, indem er nämlich einfach eine andere Meinung ausgedrückt hat als die des Regimes, die der Regierung bei dem Thema Westsahara, dieser Territorialkonflikt mit Marokko, Sie haben es ja angesprochen. Die algerische Regierung hat vermutlich besonders aufgebracht, dass Boualem Sansal in Frankreich mit einem rechts, als sehr rechts geltenden Online-Medium über dieses Thema gesprochen wird und die Rechte in Frankreich wird sehr algerienfeindlich wahrgenommen. Hinzu kamen ja auch noch Spionagevorwürfe in dem Prozess, also es wurde ihm alles Mögliche vorgeworfen. Und da kann man eigentlich natürlich von Glück sagen, dass es jetzt nur 5 Jahre sind bei diesen ganzen Vorwürfen. Es hätte auch lebenslänglich werden können. 10 Jahre waren ja gefordert von der Staatsanwaltschaft. Aber 5 Jahre für einen schwer an Krebs erkrankten 80-Jährigen, das ist natürlich kein großer Unterschied zu einer lebenslangen Haft.
Was war das jetzt? Ein Prozess gegen die Person, den Schriftsteller und Intellektuellen Boualem Sansal oder eine Art Schauprozess, bei dem es eigentlich um was anderes ging, nämlich um die angespannten diplomatischen Beziehungen zwischen Algerien und Frankreich?
Ja, Schauprozess ist vielleicht gar kein falscher Begriff. Nach allem, was man jetzt gehört hat, wie Boualem Sansal da vor Gericht allein erscheinen musste, mit kurz geschorenen Haaren. Nun gut, das ist wohl bei allen algerischen Straftätern im Gerichtssaal so. Aber dennoch, man kennt Boualem Sansal mit langer Mähne, mit einem Pferdeschwanz, eine charismatische intellektuellen Erscheinung. Vor allem als jemand, der sich den Mund nicht verbieten lässt. Und er musste sich ja auch selbst verteidigen in diesem Prozess. Es waren keine Anwälte aus Frankreich zugelassen. Also kein rechtsstaatliches Verfahren in dem Sinne. Das kann man nicht sagen. Das war dieser Prozess nicht. Es gab nur lokale Pflichtverteidiger, aber Sansal hat sich, so wie man hört aus dem Prozess von Beobachten, hat sich im Wesentlichen selbst alleine verteidigt. Und ja, es geht in dieser ganzen Sache, in diesem Schauprozess, um mehr als nur um die Person Boualem Sansal, die dem Regime einerseits sehr lange schon ein Dorn im Auge ist, weil er sehr stark gegen autoritäre und auch islamistische Tendenzen in Algerien und auch in der algerischen Regime sich geäußert hat. Aber insgesamt ist das Verhältnis zwischen Frankreich und Algerien gerade in den letzten Monaten extrem angespannt worden. Also es geht über diesen Territorialkonflikt Westsahara hinaus, geht es um noch viele andere Themen, auch auf wirtschaftlicher Ebene, auf diplomatischer Ebene. Es gibt ein Problem mit den Visa. Da gibt es eine Sonderregelung für Algerier, die nach Frankreich kommen. Wegen der kolonialen Vergangenheit haben die einfachere Möglichkeiten, nach Frankreich zu kommen. Das sollte jetzt verschärft werden und nicht mehr so einfach sein. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die sich zu einer Spannung aufgebaut haben. Und Boualem Sansal ist so eine Art Geisel in diesem Konflikt geworden.
Wie gesagt,
um Frankreich auch zu erpressen in gewisser Weise.
Wie gesagt, gestern Abend wurde noch bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse Freiheit für Sansal gefordert. Was gibt es jetzt für Reaktionen nach dem Urteil?
Ja, im Wesentlichen wieder das Gleiche. Die Befreiung Boualem Sansals, die sofortige Freilassung, steht auf der Agenda. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat sich sehr schnell geäußert, auch der deutsche Verlag Merlin. Der Pen Berlin fordert die deutsche Bundesregierung auf, sich für die sofortige Freilassung des Intellektuellen einzusetzen. In Frankreich hat der Anwalt von Boualem Sansal die Humanität wiederum der algerischen Regierung angemahnt. Und das geht in die gleiche Richtung wie die Reaktion von Staatspräsident Macron, denn der appellierte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz an den guten Willen und an die Menschlichkeit der algerischen Autoritäten. Das ist ein Hinweis darauf, dass man jetzt nicht mehr auf irgendwie eine Revision dieses Gerichtsurteils hofft, sondern man denkt der Präsident Algeriens könnte auf eine zu einer Begnadigung Boualem Sansals bewegt werden. Dafür laufen schon etliche Hintergrundgespräche diplomatischer Art. Das hat man in den letzten Tagen und Wochen überall schon hören können. Was jetzt die Reaktion Deutschlands betrifft, ist es ein bisschen schwach, was die Politik betrifft. Also Börsenverein hat sich sehr stark geäußert. Heute auf der Leipziger Buchmesse hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth zum ersten Mal, sagen wir mal, müsste man denken, jetzt für Boualem Sansal sich eingesetzt und gesagt, die Zivilgesellschaft habe da sehr viel erreicht. Ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt. Es ist auch jedenfalls ein bisschen spät, dass die deutsche Politik sich da einschaltet.
Dirk Fuhrich, vielen Dank. Wir sprachen über die Verurteilung des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal zu 5 Jahren Haft. Morgen geht es in die zweite Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD. 16 Arbeitsgruppen haben dafür Papiere erstellt, auch für die Kultur. Mehr dazu weiß Anja Reinhardt.
Und da gibt es erstaunlicherweise fast gar keine Streitpunkte, wie aus dem Papier hervorgeht, das dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vorliegt. Nur beim Staatsziel Kultur ist man sich nicht einig. Einschätzungen dazu von Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio.
Die SPD bleibt bei ihrem Plan, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz zu schreiben. Die Union lehnt das weiter ab, womit es Verhandlungsmasse sein wird bei den am Freitag beginnenden Spitzengesprächen. Dass es aber überhaupt durchkommt, ist sowieso unwahrscheinlich. Zum einen würde Schwarz-Rot dafür die Linkspartei im Bundestag benötigen, die Grünen sowieso. Und zum anderen könnte dies gravierende Folgen für die Kulturfinanzierung haben. Falls es durchkäme, könnten sich nämlich Kultureinrichtungen auf das Grundgesetz berufen und unter bestimmten Umständen beim Bundesverfassungsgericht gegen Kürzungen klagen. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Kulturfinanzierung nämlich bisher nirgendwo staatliche Pflicht in Deutschland. Und dann ist da der Punkt des Kampfes gegen Antisemitismus. Seit den Vorfällen bei Documenta und Berlinale und vor dem Hintergrund des Gazakriegs wurde ja die Kulturlandschaft von der Debatte erschüttert und verunsichert. Das schwarz-rote Papier deutet hier zumindest eine Antisemitismusklausel an. Es heißt, Zitat, wir fördern keine Projekte, die antisemitische Ziele verfolgen. Das ist das Zitat aus diesem Papier. Was das konkret heißt, wird noch verhandelt werden müssen. Für die Kulturbranche wird jedenfalls eine klarere Ausgestaltung dieses Punktes essentiell sein. Und was sonst noch auffällt bei diesem Papier, die von der Union noch im Wahlprogramm verankerte deutsche Leitkultur kommt hier nicht mehr vor. Dafür kommt anderes vor, eine systematische Förderung der freien Szene. Dann, das dürfte alle Freunde der Leipziger Buchmesse freuen, eine strukturelle Förderung von Buchverlagen. Also, es ist ein insgesamt bemerkenswert konkretes, weitestgehend vollständiges Papier, das alle wichtigen Punkte aufgreift. Ich habe jetzt nicht alle hier erwähnt, natürlich in der Kürze der Zeit. Nur eines lässt das Papier aus, nämlich die Frage, ob es ein eigenständiges Kulturministerium geben wird oder nicht. Die SPD wollte das, erwähnt wird es hier nicht mehr.
Wladimir Balzer aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zur Grundlage einer künftigen Kulturpolitik der wahrscheinlichen nächsten Bundesregierung. Am letzten Tag des Prozesses gegen den französischen Schauspieler Gérard Depardieu hat die Staatsanwaltschaft heute in Paris eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten gefordert, verbunden mit einer 3-jährigen Bewährungsauflage. Depardieu wird vorgeworfen, bei Dreharbeiten im Jahr 2021 in Paris 2 Frauen begrapscht zu haben. Der 76-jährige Schauspieler stritt die Vorwürfe vor Gericht ab, gab aber zu, sich den Frauen gegenüber vulgär geäußert zu haben. Wird die Forderung der Staatsanwaltschaft beschlossen, dann muss Gérard Depardieu nicht ins Gefängnis, bekommt aber einen Eintrag ins Register für Sexualstraftäter, müsste 20.000 Euro zahlen und psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder meldet heute einen wichtigen Brief aus der Hand des Dichters und Dramatikers Heinrich von Kleist erworben zu haben, unter anderem mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes. In dem Schreiben an seinen Verleger aus dem Jahr 1810 geht es unter anderem um das Honorar für sein Stück »Das Käthchen von Heilbronn«. Mehr als 100 Jahre galt das Schriftstück als verschollen, bis es letztes Jahr aus privatem Besitz versteigert wurde. Zum Schluss noch in Kürze, die Literaturkritikerin Beate Tröger ist auf der Leipziger Buchmesse mit dem Alfred-Kerr-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Sie arbeitet unter anderem für den Deutschlandfunk. Schauspieler George Clooney hat mit dem Stück Good Night and Good Luck, in dem er gerade am Broadway in New York zu sehen ist, in 7 Aufführungen rund 3,3 Millionen Dollar eingespielt, was davor noch keine Theateraufführung innerhalb einer Woche geschafft hat.
Anja Reinhardt, vielen Dank. Das waren die Kulturmeldungen. Noch kurz in eigener Sache. Wir sind mit dem Deutschlandfunk auch auf der Buchmesse in Leipzig präsent. Unseren Messestand, unsere Bühne finden Sie in Halle 2. Interviews, Gespräche, Live-Sendungen, jede Menge Radio zum Zugucken, also vor Ort. Und hier im Radio zum Zuhören geht's weiter mit den Nachrichten und dann mit den Informationen am Abend. Ein Thema in der Sendung, die sogenannte Koalition der Willigen, der Ukraine-Unterstützergipfel in Paris. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.